Moin moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
Yes, herzlich willkommen auch von meiner Seite. So schön, dass ihr da seid. Winke, winke nach Hause. Und bevor wir starten, möchte ich eine Sache kurz persönlich ankündigen, weil wir sie relativ kurzfristig auch ins Leben gerufen haben. Dementsprechend sind wir ein bisschen hinterher mit Werbung. Und zwar Ende dieses Monats, 31. Oktober ist Halloween und Reformationstag. Und die Frage ist, was in 10 Jahren hat sich durchgesetzt in unserem Land? Und wir als Kirche wollen ein Zeichen setzen. Wir glauben wirklich, dass es Kraft hat, wenn wir als Christen zusammenkommen und sagen, hey, wir wollen an diesem Tag dort anknüpfen, wo die Reformation begonnen hat, Jesus neu verstehen, das Wort Gottes neu verstehen, neu zu träumen für den Norden. Deswegen haben wir uns entschieden, hier am 31. gegen Abend, frühen Abend eine Worship Night zu machen und bring einfach all deine Freunde mit. Wir wollen einfach den Namen von Jesus so laut wie möglich hier aus dem Keller in ganz Hamburg ausrufen und in der ganzen Region auch über Lübeck und allen zukünftigen Orten, wo Gott uns vielleicht noch irgendwann mal hinschicken will, wenn er das will. Und ich lade dich mega ein. Wir werden davor Workshops machen, so kleine Church Training Sessions, wo du trainiert werden kannst in verschiedenen Bereichen. Und liebe Eltern, wir haben eure Kinder nicht vergessen. Wir wollen parallel dazu oben im 23. Stock das Lichterfest feiern. Eine gute Alternative für Halloween. Also ein Ort, wo du dein Kind hinbringen kannst. Und wir legen das alles zeitlich so übereinander, dass du als ganze Family daran teilnehmen kannst. Das heißt, oben dein Kind einchecken und dann hier unten Jesus anbeten und dein Kind wieder schnappen und todmüde nach Hause fahren. Und ich finde es mega cool. Wir gehen das hier einfach einen ersten kleinen Schritt. Wir träumen die nächsten Jahre davon, diesen Tag richtig groß zu machen, weil wir glauben wirklich, dieser nördlichste Zipfel dieses Landes braucht Jesus so dermaßen und Jesus liebt den Norden. Amen. Amen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich muss gerade, das ist vielleicht ein prophetisches Bild, hier liegt eine Bibel von Jule und die steht genau in der Mitte. Und jetzt wollte ich gerade ihre Bibel verschieben, um diese Kanzel, ich mache es andersrum. Tu meine Kanzel hier rüber und tu die Bibel wieder in die Mitte. Sorry, Jesus. Ich stelle mich direkt neben dich. Du hier, ich neben dir. Amen. Weil Jesus ist unglaublich wichtig und sein Wort ist tatsächlich das, auf was wir uns fokussieren. Jesus, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Egal ob zu Hause oder hier im Saal, in der Microchurch, in Lübeck, Jesus. Ich bitte dich, dass du jedem das heute mitgibst, was du mitgeben möchtest, dass jedes Herz offen ist, dass jede Person, die dich noch am Abchecken ist, heute eine Begegnung haben darf, Jesus, mit dir. Wir brauchen Offenbarungen. Wir öffnen unser Herz, unseren Alltag für deine Meinung, für deinen Challenge, für dein Herz, für deinen Segen, für deine befreiende Kraft, die du erkauft hast am Kreuz von Golgatha, Jesus. Wir machen unser Herz auf für Heilung. Und wir machen unser Herz auch auf für Berufung und für das, was dir auch in Bezug auf unsere Church und jeden Einzelnen wichtig ist. Amen. Amen. Hey, ich möchte heute zum Abschluss dieser Serie Legacy ein paar Prinzipien teilen, von denen ich persönlich sehr überzeugt bin, aber die ich vor allem meine, in der Bibel und in all den wunderbaren Biografien zu finden, die uns in diesem wunderbaren Buch der Bibel beschrieben werden, wo Männer und Frauen Gott treu geblieben sind, wo Männer und Frauen sich haben von Gott berufen lassen, Geschichte zu schreiben und diese Erde anders zu hinterlassen, als dass sie sie vorgefunden haben. Wir haben die letzten Wochen viel miteinander geträumt und visioniert und uns gefragt, was bedeutet es, ein Leben zu leben hier auf der Erde, was sowohl für die, die nach dir kommen, als auch die Zeit im Himmel maximal Sinn ergibt. Ja, wir haben geredet von Familie, über Finanzen, über Talente, über Fähigkeiten, über die nächste Generation. Wenn du vielleicht Quereinsteiger bist heute, schau diese Predigten unbedingt nach, weil wir sie ganz bewusst auch gerade in diese Season hinein auch hineingelegt und geplant haben, weil wir spüren, wie Gott uns als Kirche zu einer multigenerationalen Kirche am Bewegen ist. Ja, du bist vielleicht hier reingekommen als Student, jetzt hast du plötzlich dein Hobby gefunden, vielleicht kommen schon die ersten Kinder. Ja, momentan die meiste Anfrage, die ich bekomme, sind Hochzeitsanfragen, das ist großartig. Ja, mit anderen Worten, wir merken, diese Kirche wird älter, sie wird multigenerationaler und von grauer Haar bis Teenie bis Kind ist alles zu Hause. Und deswegen schau unbedingt diese Predigt an, das ist wirklich der Herzschlag auch für die nächste Season. Ich möchte dir zum Schluss 5 Prinzipien mit an die Hand geben, die ich glaube, du verinnerlichen darfst. Und wenn eins davon hängen bleibt, dann ist es schon großartig. Erstens, gib, was du schon hast. Wenn du möchtest, dass Gott in deinem Alltag sichtbar wird, wenn du diese Welt aus Gottes Perspektive auf den Kopf stellen willst, wenn du Gottes Berufung in deinem Alltag erleben möchtest, dann starte mit dem, was du schon hast. Stell das Gott zur Verfügung, was du jetzt kannst, was du jetzt hast, was du jetzt weißt, wer du jetzt bist. Und ich glaube, wir alle sind so ein bisschen Ausbildung, Studium geprägt. Wir denken immer, etwas muss ich erst noch lernen, etwas muss ich erst noch wissen, etwas muss ich erst noch werden, bevor ich Gott wirklich zur Verfügung stellen kann. Und natürlich ist Gott mit jedem von uns am Werk, aber ich möchte dir zusprechen, egal wo du gerade stehst in deinem Glauben, egal was du schon gelernt hast, egal ob du schon ganz viele Jahre mit Jesus unterwegs bist oder ganz, ganz frisch im Glauben bist oder ihn vielleicht noch abcheckst momentan, Gott kann jetzt einen Unterschied machen in deinem Leben. Ich liebe die Geschichte von Mose. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Er war geflüchtet, er war 40 Jahre einfach Hirte irgendwo in den Bergen von Sinai, kümmerte sich um Schafe und ich glaube, er hat so ein bisschen wahrscheinlich gedacht, das wird jetzt der Rest meines Lebens sein. Ich bin einfach Hirte und plötzlich begegnet ihm Gott und sagt ihm, geh zurück nach Ägypten, wo du herkommst und führe das Volk Israel, was in Knechtschaft, in Gefangenschaft, im Sklaventum ist, führe es aus der Gefangenschaft eines der mächtigsten Männer damals des Pharaos und führe sie in ein verheißenes Land, was ich dir noch zeigen werde. Und bei fast all diesen Berufungen in der Bibel siehst du eine Reaktion, die ganz oft vorkommt, nämlich, dass Leute sagen, wow, Moment mal, kann es sein, dass du die falsche Nummer gewählt hast, Gott? Also, weißt du, wer ich bin und was bei mir abgeht? Also bist du sicher, dass du den richtigen Andreas erwischt hast? Ja? Oder hast du irgendwie falsch gewählt? Ja, mit anderen Worten, Mose sagt genau das Gleiche, wer bin ich? Und was, also ich bin ein Hirte, ich bin geflüchtet, ich habe da Leiche im Keller auf gut Deutsch, ich werde da auch nicht unbedingt willkommen geheißen. Wer bin ich, dass ich nach 40 Jahren auftauche und sage, Pharao, lass das Volk gehen, ja? Und Gott sagt, was zu Pharao? Was ist seine erste Reaktion? Er sagt, Mose, was ist in deiner Hand? Was ist in der Hand, ganz praktisch? Und Mose merkt, aha, er meint es wirklich so, wie er es sagt. Ist oft so bei Gott, er meint es so, wie er es sagt. Und er sagt, naja, also den Hirtenstab natürlich. Ich bin Hirte und dieser Stab, den hat man immer in der Nähe, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und Gott sagt, okay, nimm mal diesen Stab und werf ihn auf den Boden. Und Mose gehorcht und dieser Stab wird eine Schlange. Und er erschreckt sich so ein bisschen, ja. Und dann sagt er, nimm den Stab wieder. Und er nimmt ihn wieder und er wird wieder ein Stab und die Geschichte kennen, Mose wird diesen einfachen Hirtenstab noch einige Male in den nächsten Jahren einsetzen und Gott wird durch diesen Stab Wunder tun. Er wird das Rote Meer teilen, er wird aus einem Felsen Wasser kommen lassen und so weiter. Du kannst es mal nachlesen. Und ich liebe dieses Bild, weil schau, Gott sagt, das, was du hast, Mose, das reicht mir. Mehr brauche ich nicht. Gib mir einfach das, was du hast, das, was du schon gelernt hast, der, wer du jetzt bist, deine jetzigen Stand, deine Fähigkeiten, deines Wissens reichen mehr als genug aus, damit ich, der allmächtige Gott, in deinem Leben Wunder tun kann. Und du siehst dieses Prinzip überall, bei der Speisung der 5000, bei der Witwe von Zierpat, die von Elia gechallenged wird, das letzte Mehl und das letzte Öl zu geben. Du siehst es bei Petrus, ja, der gerade frisch im Amt ist, der Heilige Geist ist gerade erst gekommen, Jesus ist gerade erst gegangen, er ist ganz frisch beauftragt, jetzt sind die 12 Jünger plötzlich die zukünftigen Dudes, die jetzt irgendwie Kirche bauen sollen, völlig überfordert, er ist auf dem Weg zum Tempel, um zu predigen und ein Bettler stoppt ihn vor dem Tempel und sagt, hey, ich bin gelähmt, kannst du mir ein bisschen Geld geben? Ja, und er nimmt sein Handy und scannt, nein, Spaß. Petrus sagt was? Er sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich kann für dich beten. Und er sagt, steh auf und geh. Und Gottes Wirken kommt, Gottes Heilung kommt und dieser Gelähmte steht auf und kann gehen. Gute Nachricht ist, wenn du nichts hast außer Gebet, hast du immer noch alles. Wenn du nichts hast außer Gebet, vielleicht sogar an ein Krankenbett gebunden bist, vielleicht in der Season bist, wo du nicht viel geben kannst, wenn du nur beten kannst, kannst du die Welt verändern. Ich liebe die Geschichte von George Müller. Ich weiß nicht, wer seine Biografie kennt. Ein junger Mann, der mit 20 zum Glauben kommt, wird von Gott nach England versetzt. Und Gott legt ihm eine Riesennot aufs Herz, nämlich nicht nur das Reich Gottes zu bauen und zu evangelisieren, zu missionieren, sondern er sieht diese vielen verwaisten Kinder in der damaligen Armut. Und er ist einer der Begründer von Waisenhäusern, von christlichen Waisenhäusern. Und er baut diese Waisenhäuser. Und das Krasse ist, Gott gibt ihm einen kleinen Challenge. Er challenged ihn und sagt, George, in deinem Fall möchte ich nicht, dass du andere Menschen um Spenden fragst. Also du baust eine NGO, eine von 100% durch Spenden finanzierte Organisation, und Gott sagt so, kleiner Challenge, du darfst nicht aktiv um Spenden bitten. Wow. Ja, einfach um so richtig einmal Glaubenslevel hochzuschrauben. Und das heißt für George Müller, dass er nichts tun kann außer beten. Dass immer wieder Gott Männer und Frauen bewegt, diesen Waisenhäusern Essen zu bringen, Geld zu geben und so weiter und so fort, Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Und eine Geschichte, die sehr bekannt ist, eines Nachts liegt George Müller selber wach, weil er weiß, er hat nichts mehr. Er weiß, in diesem Waisenhaus, wo er gerade war, sind alle Vorräte aufgebracht. Morgen früh werden diese vielen Kinder aufstehen und ich habe kein Frühstück mehr für sie. Und er betet und er lässt die Kinder aufstehen und sie versammeln sich alle im Speisesaal und er sieht all diese hungrigen Mäuler und er weiß, wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken. Und er sagt, fangt jetzt an den Tischen, wie immer, Gott für das Essen zu danken, es kommt gleich. Das ist Glaube, oder? Und sie beten wie immer, danke Jesus fürs gute Essen, wo noch nicht da ist. Und kaum sagen sie Amen, klopft es an der Tür. Ein Bäcker kommt rein und sagt, ich bin heute Nacht von Gott geweckt worden und er hat mich beauftragt, heute für euch Brot zu backen. Es klopft nochmal an der Tür. Ein Milchmann steht vor der Tür und sagt, meine Kutsche ist verunfallt oder hat eine Panne, wie auch immer. ADAC kommt nicht. Meine Milch wird schlecht werden, deswegen komme ich jetzt hierhin und bringe sie euch. Könnt ihr Milch gebrauchen? Und wenn du diese Biografie nachliest, dann findest du ganz viele weitere Geschichten. Mit anderen Worten, wenn du nur beten kannst, dann hast du schon mehr als genug. Das zweite Prinzip, wie du Gottes Reichtum, Gottes Reich bauen kannst in deinem Alltag ist, lass dich unterbrechen. Lass dich unterbrechen. Ich habe gestern Abend noch mal ein bisschen die Bibel aufgeschlagen und recherchiert und gemerkt, ganz viele dieser Wunder, die Jesus getan haben, setzten voraus, dass Jesus bereit war, sich unterbrechen zu lassen. Jesus war unterwegs von A nach B, heißt es. Jesus hat lange gepredigt und so weiter. Und an irgendeinem Punkt kommt irgendeine kleine Challenge und Jesus lässt sich unterbrechen. Jesus ist in Judäa unterwegs. Und die Leute sagen, hey, kannst du unsere Kinder segnen? Und die Jünger wehren sogar ab und sagen, nee, der Meister braucht jetzt echt eine Pause. Und Jesus sagt, Quatsch, schiebt die Jünger zur Seite und sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und er segnete sie und legt ihnen die Hände auf. Jesus ist in Jericho unterwegs. Das heißt nicht genau, aber wie lange er gepreacht, heißt einfach nur, er war die ganzen Tage in dieser großen Stadt. Und das heißt, als er auf dem Weg war, am Abend aus der Stadt zu gehen, hört er ganz leise, Jesus. Er hört seinen Namen von weit her. Und er sagt, wer ruft mich? Und er sendet die Jünger aus und sagt, findet diesen Mann, der mich da ruft. Und sie bringen einen Mann namens Bartimäus zu ihm, der sein ganzes Leben gelähmt ist und der sich die Kehle ausgebrüllt hat, weil er gehört hat als ein Blinder, dass Jesus in dieser Stadt ist. Und Jesus heilt ihn. Jesus ist unterwegs, einen hochrangigen Beamten zu besuchen, das Kind ist gestorben oder es ist krank. Jesus lässt sich nicht nur dort unterbrechen, sondern auf dem Weg dorthin. Er ist mit einer engen Menschenmenge, kämpfen sie sich da durch die engen Gassen und er spürt eine ganz leichte Berührung an seinem Saum. Und er weiß, da hinten ist gerade jemand geheilt worden. Und er könnte ja einfach weitergehen und sagen, gut, schön für die Person, wer auch immer mich berührt hat. Aber es heißt, Jesus stoppte, er drehte sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und er trifft auf die blutflüssige Frau. Viele von euch kennen die Geschichte. Sie war ihr ganzes Leben lang krank. Und Jesus heilt sie nicht nur am Körper, sondern Jesus spricht ihr zu, dass sie seine Tochter ist. Den Satz, den sie wahrscheinlich aufgrund ihrer Krankheit von ihrem eigenen Vater nie gehört hat. Wenn du Gott erleben möchtest im Alltag, dann musst du bereit sein, deine Pläne zu unterbrechen zu lassen. Man kann es auch andersrum ausdrücken. Die sicherste Art, Gottes Wirken im Alltag zu verpassen, ist es, deine eigenen Pläne stumpf durchzuziehen. Die sicherste Art und Weise, Gottes Wirken in deinem Alltag im Heute zu verpassen, ist einfach, deine eigene Agenda abzuarbeiten. Und verstehst du, ich will nicht sagen, der Heilige Geist ist nur spontan. Der Heilige Geist, übrigens, den kannst du auch fragen, wenn du am Morgen stille Zeit machst. Den Heiligen Geist kannst du auch fragen, wenn du dir einen Wochenplan schreibst. Sagst, Gott, jetzt mache ich ganz bewusst die Augen zu. Steht hier etwas, wo du streichen möchtest, oder steht hier etwas nicht? Gibt es einen Namen, den du jetzt da hinschreibst, der dir gerade will? Gibt es etwas, was du für diese Woche vorhast mit mir? Also du kannst den Heiligen Geist auch erleben, wenn du ihn in deine Planung reinnimmst. Okay? Aber das Wichtigste ist, dass wir diese kurzen Momente, ich nenne es die Bzzzt-Momente, wo der Heilige Geist, Bzzzt, das ist nur kurz, so, dass du diese Momente wahrnimmst, was auch immer das ist, dass du jemanden ansprichst in der S-Bahn oder U-Bahn oder wo auch immer, dass du jemandem schreibst, dass du kurz jemandem anrufst, dass du kurz für jemanden betest, dass du kurz jemanden im Foyer ansprichst. Das sind oft kurze, kleine Momente. Und ich möchte euch kurz mit reinnehmen, weil ich glaube, dahinter steckt ein tiefes göttliches Prinzip. Im Epheserbrief 2 schreibt Paulus Folgendes: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was in seinen Augen gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete oder die guten Werke, heißt in einer anderen Übersetzung, auszuführen oder in den vorbereiteten Werken zu wandeln. Also Gott hat wie einen Weg vorbereitet in deinem Alltag, im Heute, an diesem Sonntag, auf dem du laufen kannst oder du kannst auf deinem eigenen Weg laufen. Okay? Und ich liebe das, wie Jesus seine Jünger und uns mit reinnimmt, wie das bei ihm eigentlich abgeht. Weil Jesus hat sich unterbrechen lassen. Die ganze Zeit. Immer wieder. Und er sagt Folgendes an einer Stelle, Lukas. Jesus sagte, nehmen wir Johannes. So, wenn man zu doll springt im Skript. Johannes 5, Vers 19, Multimedia, ich danke dir für deine Geduld heute. Da sagt er Folgendes: Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also hier lässt Jesus mal ganz tief in sein Brain reingucken, wie das eigentlich zwischen ihm und Gott abgeht, seinem Vater, seinem himmlischen Vater. Und er sagt, ich tue immer das, was ich von meinem inneren Auge meinen himmlischen Vater tun sehe. Jesus sagt an anderer Stelle, ich mache nur eine Sache, ich bin einfach gehorsam, was mein Papa im Himmel mir sagt, das führe ich aus. Ich überlege nicht selber, ich frage einfach nur, was willst du gerade machen? Wo willst du gerade hingehen? Willst du gerade stehen bleiben? Willst du dich umdrehen? Willst du mit der Person reden? Also Jesus selbst hat genau nach dem Prinzip gelebt, was er vor seinem inneren Auge den Vater tun sieht. Diese kurze kreative Idee, die nimmt er ernst und führt sie aus und vertraut darauf, dass dort ein Wunder vorbereitet ist von seinem wunderbaren Papa. Und er ist gehorsam innen drin. Er überlegt nicht selbst. Und verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht immer, dass wir noch mehr machen. Ja, dass wir irgendwo Dauer-Burnout-mäßig allen Menschen helfen wollen und nie mehr für uns Zeit haben. Jesus hat sich auch manchmal unterbrechen lassen, indem er die Menschenmenge verlassen hat und Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Jesus hat sich auch unterbrechen lassen, auszuschlafen und ist früh morgens aufgestanden, weil sein himmlischer Papa ihn gerufen hat und gesagt, hey, wir brauchen jetzt ein bisschen Quality Time. Jesus hat auch manchmal seine Pläne unterbrechen lassen und hat sich mit seinen Jüngern zurückgezogen, um sich zu erholen und Qualitätszeit zu verbringen. Ich möchte euch eine Geschichte teilen, die mich so ermutigt hat, weil es sind manchmal ganz kurze Momente, wo du eine Weiche werden kannst im Leben einer anderen Person. Ich lief vor etwa 2 Jahren hier durchs Foyer. Ich war unterwegs zwischen den 2 Gottesdiensten. Ich kam von der Toilette zurück. Danke für das Detail, lieber Pastor, wollte ich gar nicht wissen. Egal, auf jeden Fall, ich kam zurück. Ich musste eigentlich dringend zurück in den Saal, weil der Gottesdienst war schon dabei anzufangen. Ja, und ich will ein Vorbild sein und hier vorne sein und so weiter. 1000 Sachen im Kopf. Und dann sehe ich so im Vorbeilaufen einen Mann, und etwas in mir sagt, bzzzt. Und ich überlege kurz, ja, wir haben ja ein Welcome-Team. Ja, ich habe dafür Leute, die das machen. Das ist deren Aufgabe. Und Gott sagt, Also stoppe ich. Ich drehe mich um. Ich quatsche ihn an. Ich finde raus, dass dieser wunderbare, gut aussehende, extrem gut trainierte Mann Dennis heißt, der in Amerika Jesus neu erlebt hat, der eine Kirche dort drüben kennengelernt hat und gesagt hat, wie cool wäre das, wenn es diese Art Kirche auch in Deutschland gibt. Über Berlin hat er herausgefunden, dass es auch in Hamburg geht. Und er war ganz frisch bei uns. Er kannte niemanden. Und ich habe nur gefühlte 3 Minuten mit ihm geredet. Und während er spricht, sehe ich von meinem inneren Auge das Gesicht von unserem wunderbaren Stefan vor mir, der heute moderiert. Und denke irgendwie, die passen zusammen. Und dann stellt sich heraus, dass die auch noch in der gleichen Ecke wohnen. Ja, in Italien, südlich der Elbe. Und alles, was ich mache, ist, ich habe seine Nummer genommen und ich habe gesagt, Stefan, ich weiß, du bist nicht hobbylos, ich weiß, du hast 3 Kinder, ich weiß, du hast eine Small Group, aber hättest du Zeit, einmal vielleicht kurz mit der Person einen Kaffee zu trinken nach dem Gottesdienst und irgendwie zu helfen, dass der Anschluss findet? Aus diesem Schritt von mir und einem Megaschritt von Stefan wurde Dennis und Stefan, die wurden beste Freunde in kürzester Zeit. Die Männer beten am Morgen zusammen, schreiben sich Ermutigung hin und her, das richtige Bromance, ja. Und jetzt kommt der Punkt. Dennis ist jetzt in der Jugendarbeit und ist ein Segen für meine Kinder. Mit anderen Worten, selbst für mich und meine Familie hat es sich gelohnt, kurz da zu sein. Versteht ihr? Das Reich Gottes wird gebaut von Beziehung zu Beziehung und von kurzen Impulsen, in denen du dich gebrauchen lässt, um eine Weggabelung, eine Weiche zu sein im Leben einer anderen Person. Letzte Woche war ich so berührt, ich musste im 2. Gottesdienst raus, weil mein Sohn geschrieben hat, dass sein Zug stecken geblieben ist und die wurden irgendwie evakuiert. Und dann hatte ich den Impuls, Andi, du hast heute gar keine Aufgabe, zeig lieber deinem Sohn, dass er auch wichtig ist. Ja? Also bin ich raus aus dem 2. Gottesdienst und ich sehe einen Mann, der jeden Sonntag in unsere Church kommt, draußen sitzen während dem Gottesdienst und mit einer anderen Person, der man sofort ansehen konnte, dass es ihr nicht gut geht, einfach beten. Und ich bin dann weggefahren, ich kam so 20 Minuten zurück und ich habe gesehen, wie die beiden immer noch am Reden sind. Und ich war so berührt, weil ich habe gesehen, dass dieser Mann offensichtlich sagt, wenn es sein muss, dass ich die Kirche nach oben bringe, dann mache ich das. Ja, und wenn Gott heute will, dass ich vielleicht gar nicht im Gottesdienst sitze, sondern da oben für eine Person bete, dann mache ich das. Mit anderen Worten, lass uns die Impulse ernst nehmen, die der Heilige Geist dir vor die Füße legt. Amen. 3. Punkt, super sexy dieser Predigttitel. Ich weiß, ihr werdet ihn sofort mit Applaus willkommen heißen. Diene. Ja! Woo! Absolut zeitgemäße Aussage. Wenn du im Reich Gottes jemand sein möchtest, dann lerne, ein Diener, eine Dienerin zu sein. Und das sagt nicht der Andy Pantley, das sagt Jesus selber. Und er hat es nicht gesagt, er hat es vor allem gelebt. Er hat es vor allem gelebt. Er hat es vor allem gelebt, bis in alle Konsequenzen herein. Nicht nur ist er für dich und mich gestorben, er hat wortwörtlich seinen eigenen Jüngern die Füße gewaschen, was ziemlich eklig war damals, wenn du weißt, wie diese Straßen aussahen. Etwas, was sonst so der geringste Haussklave machen musste, hat Jesus für seine Jünger gemacht. Und er sagt, hey, ich habe kein Problem damit, als Herrscher aller Herrscher, als König aller Könige, dir zu dienen. Gott nennt sich selbst Helfer, Diener im Wort Gottes. Er liebt es, trotz oder wegen seiner Autorität zu helfen und zu dienen. Im Reich Gottes, in der Schöpfung Gottes, wie Gott diese Erde geschaffen hat, wird Autorität immer gegeben, um zu dienen und zu schützen. Autorität im Reich Gottes, Autorität aus Gottes Perspektive wird immer gegeben, um zu dienen und zu schützen, was dir anvertraut wurde. Wenn du viel Autorität haben möchtest, vielleicht mal etwas leiten möchtest in der Church oder eine Firma leiten, dann lerne, ein Diener zu sein, dein Ego nicht das letzte Wort zu überlassen und nicht den Prinzipien dieser Welt zu folgen, die sagen, guck, fahr deine Ellbogen aus, guck, dass du immer oben aufschwimmst, ja, vermeide die Drecksarbeit, schau, dass das andere machen, Bullshit. Wenn du Reich Gottes bauen willst, dann krempel deine Arme hoch und werde ein Diener. Dann werde ein Diener. Ich möchte eine Geschichte mit euch teilen. Ja, weil auch die Jünger Jesus haben das nicht so richtig auf die Kette gekriegt, trotz seinem Vorbild, trotz seinen Predigten. Ja, sie haben es einfach nicht geschnallt. Und einmal spitzt sich das so richtig zu. Sie sind unterwegs. Ja, und zwei Brüder, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Ja, vielleicht war der Vater auch schon ein bisschen egomäßig. Ich weiß es nicht, aber es wird hier extra betont, dass es die Söhne von Zebedäus waren. Ja, die sind so ein bisschen opportunistisch unterwegs. Ja, Opportunisten, Menschen, die immer nach ihrem eigenen Vorteil suchen und dabei Wertmaßstäbe und Moral nicht allzu ernst nehmen. Die sind einmal so und einmal so, einfach je nachdem, was gerade für sie persönlich dabei rausspringt. Gefährlich, okay? Und sie sind so richtig opportunistisch, nehmen Jesus so zur Seite beim Laufen, gucken sich das so ein bisschen absondern vom Rest der Gruppe und sagen, hey Jesus, jetzt wo wir hier mal zu dritt unterwegs sind, irgendwann, wenn du über diese ganze Welt herrschst, und sie hatten völlig ein falsches Denken, ja, sie dachten, er kommt da mit Trompeten und Posaunen und Engel und ja, macht alles platt, dieser Messias. Und er sagt, irgendwann, wenn du da auf diesem Thron sitzt, dann heißt es ja, dass daneben noch so andere Stühle frei sind. Und wir beide haben uns überlegt, dass wir rechts und links von dir sitzen. Können wir das so machen? Ja, so ein bisschen reingesneakt. Ja, so ein bisschen buddymäßig und so. Ich meine, irgendjemand muss da ja sitzen und da haben wir es schon geklärt. Ein Detail weniger, Jesus, ne? Und Jesus sagt, halt, stopp, jetzt rede ich, ja? Er nimmt seine ganzen Jünger zusammen, richtig peinlich, weil die anderen kriegen es jetzt alle mit, sind natürlich erstmal aufgebracht, ja, was da die zwei Brüder sich da versuchen reinzusneaken. Und das heißt, da rief Jesus alle zusammen. Und ich stelle mir das so vor, er macht so ein Huddle, ja, nimmst du seine Jungs zusammen und sagt, jetzt müsst ihr gut zuhören. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Ja, klare Ansage. So goes it not. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, er selber, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Wow, was für eine krasse Ansage an dieser Stelle. Ich möchte eine kurze Geschichte teilen. Vor 7 Jahren, als wir hingezogen sind als Familie, haben wir einen Social-Media-Account gestartet. So gründet man eine Kirche heute. Man startet einen Facebook-Account, man startet einen Instagram-Account und wir haben bekannt gegeben, hey, wir kommen, machen eine Worship-Night mit Leo Bigger und der ICF Worship-Band und haben eingeladen und haben dann aber auch unten reingeschrieben, hey, wir brauchen ein paar Leute, die auch schon Mittagszeit haben, um der Band zu helfen, die Bühne aufzubauen, Instrumente reinzubringen und so weiter und so fort. Und wir waren selber von Zürich angereist, wir hatten keine Ahnung, gibt es da irgendjemand, der Bock hat, einfach Urlaub zu nehmen und diesen Tag zu verbringen im Edelfettwerk, ja, vor 7 Jahren, großartig. Und es gab 3 Männer, die mir geschrieben haben, blutjung, sie hießen Jonas, Julian und Christopher, kannte ich alle nicht. Die haben geschrieben, ja, ich kann Urlaub nehmen, ich kann frei machen und ich kann mittags schon kommen, um zu helfen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, aber wenn es mich braucht, dann mache ich das. Also habe ich diese 3 Männer da vorgefunden vor dem Edelfettwerk. Wir haben der Band geholfen, wir haben diesen ersten Abend erlebt und viele andere haben am Abend mit angepackt. Ich weiß noch, Katharina war schon da, Sönke war schon da und so weiter und so fort. Daniel und Melanie, ganz viele haben einfach mit angepackt. Und ein bisschen später sind wir von der Schweiz hier hingezogen. Wir wussten, naja, wir können jetzt nicht die Schweizer bitten, uns den Lastwagen zu helfen, auszuladen hier oben in Tornisch. Ja? Also habe ich wieder geschrieben, hey, wir suchen ein paar Leute, die bereit sind, unter der Woche, tagsüber, bei uns zu helfen, den Lastwagen auszuräumen, wenn wir ankommen. Und wieder haben sich 3 Männer gemeldet, plus auch noch Whitney, eine Frau. Aber die 3 Männer, Jonas, Julian und Christopher, haben sich wieder gemeldet und gesagt, wir haben euch freigenommen, weil wir euch einfach helfen wollen, euren Lastwagen auszuladen und die Wohnung zu beziehen. Ja? 7 Jahre später, für die Jungs kennen, sie haben danach angefangen dort anzupacken, wo Hilfe gebraucht war. Ja, Chris hat angefangen, sich im Foyer zu kümmern, Welcome-Team aufgebaut, Catering-Team aufgebaut, die Finanzen aufgebaut, den Verein gegründet, Julian hat Tina unterstützt im Bereich Worship. Jonas, habe ich gesagt, kannst du Kids machen, kannst du das ICF Kids mit aufbauen, Logistik-Team. Mit anderen Worten, die Jungs haben alle hochgekrempelt, sie waren jeden Sonntag da. Jeden Sonntag ohne Anstellung, morgens um 7, morgens um 8 im Stage Club. Jonas hat einmal noch die Kotze weggewischt, bevor wir anfangen. Ich habe mit Jonas gesagt, es riecht wieder nach Kotze. Jonas, kannst du dich drum kümmern? Ja. Und 7 Jahre später sind diese 3 Männer alle Pastoren. Jonas leitet jetzt mit seiner Frau Julia den Standort von ICF in Villingen-Schwenningen. Julian hat eine Kirche gestartet, Tab-Kirche in Kempten, Dankeschön. Und Chris ist jetzt gerade mit seiner Frau Christina in Lübeck und baut den Standort in Lübeck auf. Ja, mit anderen Worten, für mich ist das so Gänsehaut. Siehst du, manchmal musst du einfach nur dich reinrufen lassen, Hände hochkrempeln, sagen, wo braucht mich gerade? Robin, bist du noch da, Kameramann? Yes. Robin macht heute Kamera. Jetzt gerade, zum ersten Mal, er wusste das nicht vor einer halben Stunde. Er hat rausgefunden, dass jemand ausgefallen ist, jemand hat ihn angequatscht und gesagt, kannst du dieses Ding mal halten? Und ist dann ganz schnell weggerannt. Robin, du machst das großartig. So genial. Ich möchte euch noch ein Video zeigen von Lara und Klaas. Lara... Von Clara und Lars. So. Ja, sie sind jetzt eins, das vermischt sich jetzt langsam. Haben sie getraut im Sommer. Auch das sind 2 wunderbare Menschen, unglaublich begabt. Die hätten sagen können, ich mache nur das und das, aber sie haben einfach gesagt, wo braucht es uns gerade in dieser Kirche? Und Lars erzählt uns kurz ihre Geschichte.
Hey Church. Ich möchte euch erzählen, wie ich meine Mitarbeit in den letzten Jahren im ICF erlebt habe. Kurz nachdem meine Frau Clara und ich ins ICF kamen, haben wir uns dazu entschieden, mitzuarbeiten. Zum einen wollten wir natürlich dem Herrn dienen, zum anderen haben wir uns davon aber auch erhofft, dass wir Leute kennenlernen, Freunde finden und Teil der Church werden. Es hat auch wunderbar funktioniert. Heute ist das ICF nicht nur unsere Church, sondern auch unser Zuhause und unsere Familie. Ich bin ein extrem neugieriger Typ und war in den letzten Jahren so gleich in mehreren Teams. Zum einen war ich erst 2 Jahre im Logistikteam, dann war ich 1 Jahr im Producing-Team und ja, jetzt zuletzt 3,5 Jahre im Technikteam unterwegs. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt keinen technischen Background, konnte am Anfang höchstens Maus und Tastatur bedienen, aber ich habe extrem Interesse an der Materie mitgebracht. Und ja, am Anfang dachte ich auch noch, wahrscheinlich wird es für mich schwer. Ich stehe vielleicht nur ein bisschen im Weg. Ich habe technisch gar nicht das Wissen, um hier irgendwie weiterzuhelfen und bin gar keine Unterstützung, keine Hilfe. Aber über die Jahre habe ich dann von wunderbaren und sehr geduldigen Leitern alles gelernt, was ich brauchte, meinen Dienst im Technikteam tun zu können. Mittlerweile leite ich die Produktion bei der Christmas Experience und das alles ausschließlich mit dem Wissen, was ich hier in dieser Church erlangt habe. Und ja, ich bin extrem dankbar für die, für das Wissen und die Skills, die ich von anderen Leitern mitbekommen habe. Und ja, dieses Wissen kann ich jetzt an die nächsten Personen, die ich anleite, weitergeben. Das ist Multiplikation. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich hier vor so einem wunderschönen Hintergrund sitze, vor den Umzugskartons. Wenn ihr das gerade seht, bin ich gestern mit meiner Frau Clara nach Münster umgezogen. Und ja, wir freuen uns mega drauf, in dieser neuen Stadt und in unserer neuen Kirche all das weiterzugeben, was wir im ICF in Hamburg lernen durften.
Oh Mann, ihr Lieben. Clara und Lars. Wir lassen euch nur ungern ziehen, aber natürlich von Herzen und wir segnen euch und wissen, dass Gott euch da in Münster wieder einmal mehr krass gebrauchen wird und diese Church, die euch jetzt hat, die ist jetzt schon richtig Lucky Mushroom-mäßig unterwegs. Und ich liebe, was Lars gesagt hat. Er hat gesagt, hey, wir nehmen das jetzt mit, was wir in dieser Kirche gelernt haben und wir nehmen es mit als etwas, was wir jetzt weitergeben wollen. Und das ist der nächste Punkt, multipliziere dich in die nächste Generation. Multipliziere dich in die nächste Generation. Das ist wichtig, das hat immer 2 Dimensionen. Die eine hat mit Alter zu tun. Und wir starten Sunday Night nächste Woche wieder Test Celebration, weil wir Platz schaffen wollen, damit die nächste Generation Raum einnehmen kann in der Church, ihre Gaben und Fähigkeiten einsetzen kann, um einen Ort zu kreieren, wo sie ihre Freunde mit in die Kirche einladen können. Aber in die nächste Generation ist auch folgendermaßen gemeint. Du bist jetzt an einem Punkt, fast immer, weil jemand auf irgendeine Art und Weise dich dorthin begleitet hat. Irgendjemand hat für dich gebetet, dass du Jesus kennenlernen durftest. Irgendjemand hat dich vielleicht eingeladen und dir geholfen, Teil dieser oder einer anderen Kirche zu werden. Irgendjemand hat dich vielleicht irgendwann ermutigt, ein Instrument zu lernen, vielleicht deine eigenen Eltern. Jemand hat dich vielleicht ermutigt, etwas zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Jemand hat etwas in dir gesehen und hat es ausgesprochen und dir Platz geschafft, dir eine Bühne anvertraut, damit du dich austoben kannst. Und die Frage ist immer, während Gott mit dir auch in Zukunft weitere Schritte geht und weiter an dir arbeitet und auch deine Entfaltung absolut nicht vergessen hat, bist du jemand, der gleichzeitig nach hinten schaut und sagt, kann ich vielleicht jemandem helfen? Ja, ich habe gerade dieses Bild von so einer Seilschaft, die den Berg hochklettert, für die, die schon mal richtig geklettert sind, mit einem Seil. Ja, du bist verbunden mit einem Seil. Du bist immer, hast du jemand vor dir und du hast jemand nach dir. Und während du profitierst davon, dass da oben ein paar sind, die schon gut Halt gefunden haben am Berg, bist du gleichzeitig jemand, der Verantwortung übernimmt und auch die Nähe sucht und nach hinten schaut und schaut, kann ich jemanden nachziehen? Kann ich jemanden dorthin bringen, wo ich jetzt bin? Und Jüngerschaft bedeutet nichts anderes, ganz praktisch, dass du immer Leute nachziehst und ihnen hilfst, dorthin zu kommen, wo du schon bist. Deswegen hat Jesus sich in nur 12 Jungs investiert. Völlig krass, 3 Jahre der Sohn Gottes und er investiert sich vor allem in 12 andere Freunde. Aber er wusste, wenn ich das multiplikativ fortsetze, wenn die Jungs verstehen und das wieder machen und wieder machen und wieder machen, kann ich die ganze Welt erreichen. Kann ich die ganze Welt verändern. Und wir haben das letzte Woche schon oder vorletzte Woche schon erklärt auf dieser Bühne, das Timotheus-Prinzip, was wir manchmal auch als Timo-Prinzip abkürzen. Es ist ganz einfach, es kommt im Brief vor, wo Paulus an seinen Timotheus, deswegen heißt er Timotheus, weitergibt. Er sagt, gib die Botschaft, lieber Timotheus, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, aber nur an die, die ebenfalls wieder fähig und bereit sind, andere zu lehren. Das heißt an einer Stelle, Übersetzung, gesinnt sind. Also mit anderen Worten, Paulus sagt, lieber Timotheus, ihr werdet ein cooles Pärchen, denke ich. Das ist Spaß. Sie sind verlobt. Nicht, dass Leute denken, ich verkuppel hier Menschen auf der Bühne. Ja, also, wo war ich? Genau, also, Paulus sagt Timotheus, Timotheus, was ich in dich investiert habe, das ist jetzt nicht einfach für dich behalten. Das gibt weiter an zuverlässige und vertrauenswürdige Menschen, aber nur an die, die eben zuverlässig und vertrauenswürdig sind. Was heißt das? Dass Menschen, die nicht ein Stausee sind und sagen, Hauptsache ich, Hauptsache ich werde gefördert, sondern die das gleiche Mindset haben, nämlich sich wieder zu investieren, wieder weiterzugeben. Ich möchte das jetzt ganz praktisch erklären, theologisch so, dass wir es alle verstehen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Small Group gestartet. Ich hatte auf dem Herzen, eine neue Small Group zu starten, um einfach so ein paar Jungs um mich zu sammeln, von denen ich den Eindruck habe, dass Gott will, dass ich mich in sie investiere und Beziehung baue und Jüngerschaft bauen darf und so weiter. Und wir hatten den ersten Small Group-Abend bei mir zu Hause und ich habe Burger gemacht. Und ich fand meine Burger gut, aber Willi war der Meinung, seine sind besser. Das ist ein bisschen sehr laut, dieses Amen. Ja? Also ich sage, okay, Challenge accept. Nächster Small Group Abend ist bei dir, Willi. Und Willi hat seine legendären Smashed Burger gemacht. Der Unterschied ist, sie sind smashed. Ja, zusammengedrückt. Und ich wusste schon von anderen, die schon da waren, die gesagt haben, oh, dieser Burger ist wirklich krass. Das ist so ein bisschen back to the roots. Ja, einfach nur Fleisch, Zwiebeln, Brot. Und gut ist, ja, so reduced to the max, ja. Und wir standen da um Willi rum, um seinen Grill, ja, und wir wollten lernen vom Burgermeister namens Willi, verstehst du? Und wir standen um ihn rum und wir haben beobachtet, wie er steht, ob welche Himmelsrichtung er seinen Grill ausrichtet, woher der Wind kommt. Wir haben geschaut, dreht er mit links, mit rechts, die Temperatur kontrolliert, welches Gas, Propangas, okay, krass, nehme ich auch, ja, und so weiter und so fort. Wir haben alles aufgeschrieben, wir waren seine Jünger, verstehst du? Aber das Beste war, wir durften schmecken, was Willi konnte. Wir haben selbst geschmeckt, was Willi konnte. Und dieser Saft und dieses Feuerwerk in meinem Gehirn werde ich nie mehr vergessen. Ich will auch so Burger machen. Ja? Also zwei Tage später am Abend, meine Frau hat gearbeitet, ich war verantwortlich fürs Abendessen, denke ich, ich will weitergeben. Was Willi mir gegeben hat, ich möchte sein wie Timotheus, ja. Habe ich meine Kinder geschnappt, ja, wir sind einkaufen gegangen, ich habe Willi nochmal geschrieben, habe gesagt, habe ich alles richtig aufgeschrieben, passt das so? Und Willi war weise genug, demütig genug zu sagen, Andi, ich bin nicht Paulus, ich bin nur Timotheus. Und er sandte mir ein YouTube-Short zu, vom Meister aus den USA, irgend so ein Dude, der irgendwo auf so einem Straßenfestival im Akkord Smashburger macht. Und er sagt, Andi, lern nicht von mir, lern vom Original. Ja, so, also nach dem Motto, lern von Jesus eigentlich. Eigentlich müsste hier noch Jesus stehen. Ja. Und da haben Milo und ich dieses Video etwa 10 Mal abgespielt und versucht, alle Details aufzufangen, aufzuschnappen und so weiter. Also haben wir an dem Abend zum ersten Mal in unserem Hause Willis Smashed Burger gemacht. Ja. Jetzt kommt das Allerschönste. Wir waren auf Fortbildung ein paar Tage, meine Frau und ich, meine Kids alleine zu Hause mit Hund, großartig, ja. Und am Donnerstagabend kriege ich eine Nachricht in unserem Familienchat von meinem Sohn. Papa, ich habe 3 Freunde eingeladen, ich habe heute Abend Willis Smashed Burger gemacht. Versteht ihr? Und ich denke, das ist das schönste Predigtbeispiel, was ich je bekommen habe. Einfacher geht's ja gar nicht. Muss nur noch Fuß ranhalten, ist das Tor drin, ja? Mit anderen Worten, verstehst du, ich weiß, es ist ein bisschen banal, aber that's it. Genau um das geht's. Und weißt du, was das Wichtigste war? Dass jemand da reinbeißen kann und sagt, boah, hey, so wie du Jesus nachfolgst, das will ich auch. Hey, so wie begeistert du Church und Reich Gottes baust, hey, das will ich auch. Hey, so wie ihr Ehe lebt, das schmeckt so hammer. Wie macht ihr das? Wie kannst du mir erklären, wie ihr als Ehepaar unterwegs seid? Wie schafft ihr es nach 20 Jahren, das Feuer aufrecht? Hey, wie habt ihr eure Kinder großgezogen? Versteht ihr, diese Welt braucht Vorbilder. Und diese Vorbilder müssen nicht perfekt sein. Sie müssen nur bereit sein zu teilen. Sie müssen nur bereit sein zu teilen. Und jetzt kommt der Bonuspunkt, die Zeit ist aufgebraucht. Ein paar Tage später schaue ich unsere Pfanne an und ich sehe da so ein paar schöne Kratzer in der Beschichtung. Diese Pfanne hat mir meine Mama geschenkt. Das ist so Schweizer Pfanne, so Hauptsache teuer. Ja. Und ja, meine Kinder wissen, dass man nicht mit einem Messer in eine beschichtete Pfanne geht. Und wenn du das jetzt noch nicht wusstest, lieber Student, dann habe ich dir gerade eine Pfanne gerettet, okay? Pfoten weg von Metall in einer beschichteten Pfanne, okay? Und ich sage so, Milo, nur ganz kurz, das sind mega Kratzer in der Pfanne. Ich war lieb, ich wollte erstmal, ja, gilt ja immer die Unschuldsvermutung. Und er sagt, Papa, das war, ich weiß, dass ich habe 100% mit einem Plastikding gewendet oder Holz, wie auch immer. Und ich so, ja, hast du vielleicht, nein, wirklich nicht. Ich so, okay, dann war es vielleicht die Airbnb-Gäste und ich habe es erst jetzt gesehen. Wir hatten kurz davor unser Haus vermietet auf Airbnb. Und dann kommt's. Der läuft schon weg und dann sagt so, oh. Oh. Genau. Dann sagt er, ging er zurück zur Küche und sagt, Papa, ist das ein Problem? Also Story, um zu Ende erzählen, ja, er hat die Pfanne nicht mehr sauber gekriegt und er wusste nicht, was tun. Also hat er irgendwann dieses Metallteil genommen, ja, und er wollte sich entschuldigen und ich habe ihn sofort gestoppt und gesagt, Milo, ich will nichts hören. Fehler sind erwünscht. Wenn du was Neues lernen willst in deinem Leben, dann sind Fehler erwünscht. Du kannst nicht neue Leute Sachen lernen. Wir können nicht der nächsten Generation Platz machen. Du kannst nicht Leute nachziehen, wenn sie von Anfang an die Dinge so gut können sollen wie du. Weißt du was, das ist mega unfair. Weil du hast auch irgendwann mal anfangen dürfen, da warst du noch nicht so gut wie jetzt. Und da sind wir manchmal echt ein bisschen ignorant. Ja, wir selbst waren vielleicht in einer Phase, wo es noch viel einfacher war anzudocken, vielleicht in der Church oder in deiner Firma. Irgendjemand hat dir auch mal gesagt, das ist ein Hammer und Nagel, mach mal. Also sei mal bitte locker und mach deine Aufgabe nicht so kompliziert. Ja, wir müssen nicht für alles einen Schein haben. Es braucht keinen Angelschein. Es ist nicht so schwer, das Leben. Mach einfach. Einfach mal machen. Erst recht im Reich Gottes. Weißt du warum? Es gibt keinen Junior-Heiligen Geist. Es gibt keinen Junior-Heiligen. Es gibt keinen jungen Heiligen Geist, der noch reif werden muss. Der noch lernen muss. Nein. Jeder, der ein Kind Gottes ist, hat den Heiligen Geist. Und jeder, der sich zur Verfügung stellt und ein dienendes Herz hat, mit dem kann Gott Wunder tun. Und wir müssen aufhören, nach hinten zu schauen und die Dinge komplizierter zu machen. Und müssen sagen, hey, so wie ich immer mal starten durfte, trotz meiner Unreife, trotz meinen Baustellen, so mache ich jetzt die Tür auf und ziehe Leute nach. Amen. Das gilt für deine Firma, das gilt für deinen Fußballverein, das gilt erst recht für die Church. Danke, ihr dürft wieder runtergehen, Paulus, Timotheus. Yes. Wir nehmen uns heute 5 Minuten mehr Zeit, um diesen Gottesdienst zu beenden. Kids sind informiert oder werden jetzt informiert. Und wir werden ein Lied hören. Dieses Lied haben wir schon einmal ganz am Anfang dieser Predigtreihe besprochen. Dieses Lied wurde von Debbie Sitter geschrieben, meine Frau, die unterdessen beim Herrn ist. Sie ist eine der Worship-Leiterinnen gewesen in Zürich. Sie hat viele Lieder geschrieben, die wir zum Teil noch heute in den Kirchen singen. Und ein Lied hat sie geschrieben, das heißt, Herr, lass mich ein Erbe hinterlassen. Nicht ein finanzielles Erbe, ein geistliches Erbe. Lass mich Geschichte schreiben, eine gute Geschichte, die aus deiner Perspektive, Jesus, Sinn macht. Was viele nicht wissen, ist, dieses Lied hat sie geschrieben, während sie schon von Krebs erkrankt war und nicht wusste, ob die Operation erfolgreich sein werden oder nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es sich angefühlt hat, dort zu stehen, als wir dieses Lied aufgenommen haben, vor einigen Jahren. Eine Frau, frisch verheiratet, erste Kind unterwegs, und du weißt nicht, wird sie in ein paar Jahren noch leben oder nicht. Und wir möchten jetzt bewusst einfach über euch dieses Lied aussingen. Du kannst deine Augen schließen und sagen, Gott, lass mich einen Unterschied machen. Vielleicht beruft Gott jetzt einzelne Menschen ganz konkret. Vielleicht zeigt Gott dir ein Gesicht. Vielleicht zeigt Gott dir etwas, was er dir anvertraut hat. Vielleicht erinnert Gott dich an eine Berufung, die er dir schon gegeben hat und du ein bisschen aus den Augen verloren hast. Auch das macht der Herr manchmal. Und wenn du möchtest, dann komm nach vorne. Hier ist das Gebetsteam rechts und links und lass dich kurz segnen. Du wirst geölt werden, wenn du das möchtest. Ganz kurz deine Stirn hinhalten. Es tut nicht weh. Es ist einfach nur ganz normales Öl. Es wird nicht brennen, es wird nichts Schlimmes passieren, aber es ist einfach eine Aussendung, sich beauftragen, sich segnen lassen. Du kannst vielleicht auch etwas erneuern lassen, was du mit Gott schon eigentlich vereinbart hast. Lass uns dieses Lied nehmen, lass unser Herz öffnen, auch zu Hause, in der Michael Church in Lübeck, und komm nach vorne und lass dich segnen.